Ich begrüße Sie, ich begrüße euch ganz herzlich heute hier in der Pauluskirche am Sonntag Oculi, mitten in der Passionszeit. Wir hören von Elia, einem, der nicht mehr kann. An diesem Sonntag ist das die alttestamentliche Lesung und wir haben uns in der Vorbereitung auf diesen Propheten aus dem Alten Testament konzentriert. Denn ich finde, er passt ganz gut an diesem Wochenende, wo wir alle doch ein bisschen warten auf die Lockerungen, die endlich kommen sollen, nach so vielen Monaten, wo sehr wenig Leben möglich war. Die Basisbibel habe ich da auf den Altar gestellt, eine jetzt gerade fertiggestellte, vollständige neue Übersetzung der Bibel, die vor einem Monat ungefähr eingeführt worden ist. Der ein oder andere hat das als Fernsehgottesdienst auch gesehen, bei den Fernsehgottesdiensten, die jetzt auch als Ersatz gelten für die Präsenzgottesdienste. Und wir hören die Elia-Geschichte auch eben nach dem Text der Basisbibel, die nun neu ist und die besonders verständlich mit kurzen Sätzen und trotzdem nah an dem ursprünglichen Text die Bibel nahebringen soll. Eigentlich war geplant, dass wir mit der ganzen Gruppe den Vorstellungsgottesdienst machen. Ich habe mich dann entschieden, die Gruppe lieber zu teilen. Deswegen haben wir heute den ersten Vorstellungsgottesdienst der Konfirmanden, die am 9. Mai konfirmiert werden. Ich hoffe dann, unter Bedingungen, unter denen man auch Konfirmation feiern kann, und in 2 Wochen dann der Vorstellungsgottesdienst der 2. Gruppe. Wir feiern diesen Gottesdienst. Ach so, nein, zum Abendmahl wollte ich noch was sagen. Diesmal haben wir nämlich keine Zettel dafür extra verteilt. Wir teilen das Abendmahl natürlich in Gruppen im Moment nicht aus. Das geht ja nicht und auch nicht mit dem Gemeinschaftskelch. Hier vorne wird, wenn ich das Abendmahl eingesetzt habe, Jana stehen da und die verteilt das Brot, die Oblate. Und dort nehmen Sie sich bitte dann, da steht Marvin, jeweils ein Glas vom Tablett selbst weg, dann muss es gar nicht jemand anders anfassen. Wir machen das sozusagen als Rundlauf. Sie kommen hier durch den Mittelgang, nehmen sich das Brot, gehen da zum Kelch, achten darauf, dass Sie untereinander Abstand halten und gehen dann an der Seite raus und im Vorraum übernimmt Bettina Dittmar sozusagen die Gläser, da stellen Sie die wieder ab und gehen dann so wieder zurück an Ihren Platz. Wir machen es vor, dann können Sie einfach gucken und ja, wir haben Zeit und durch die Kompaktheit unserer Kirche verliert man sich auch nicht so ganz aus dem Blick. Wir praktizieren das jetzt schon ein paar Mal, das funktioniert eigentlich ganz gut. Und so wollen wir diesen Gottesdienst feiern, im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
There is a longing in our hearts.
beten im Psalm 42 im Wechsel. Das ist die Nummer 723 in den Gesangbüchern. 723.
Wie der Hirsch lecht nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir.
Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott.
Wann werde ich dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht schaue?
Meine Tränen sind meine Speise Tag und Nacht, weil man täglich zu mir sagt, wo ist nun dein Gott?
Daran will ich denken und ausschütten mein Herz bei mir selbst.
Wie ich ein Herzog in großer Schar, mit ihnen zu wallen zum Hause Gottes.
Mit Frohlocken und Danken in der Schar derer, die da feiern.
Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir?
Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist.
Am Tage sendet der Herr seine Güte, und des Nachts singe ich ihm und bete zu dem Gott meines Lebens.
Ich sage zu Gott, meinem Fels, warum hast du mich vergessen?
Warum muss ich so traurig gehen, wenn mein Feind mich drängt?
Es ist wie Mord in meinen Gebeinen, wenn mich meine Feinde schmähen und täglich zu mir sagen, wo ist nun dein Gott?
Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir?
Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist.
Gott, du Leben über uns, unter uns, in uns. Lass uns dich empfangen, dich spüren, dich miteinander teilen. Lass uns aufatmen, auftanken, mit ganzem Leib, mit ganzer Seele, mit allem, was wir sind und haben. Amen. Wir nehmen Platz und hören Musik. Von Elia wollen wir hören. Elia, ein Prophet, ein Mann Gottes, der in einer Zeit lebt, in der er es nicht leicht hat. Vergessen sind die Tage eines König Davids, wo ganz klar war, und auch Salomo, dass Gott der König Israels ist. Viele Könige sind gefolgt und haben immer mehr sich angepasst an ihre Umwelt, haben die Könige mit den Königen geliebäugelt, die in den anderen Völkern verehrt werden, für die man richtige Götzenbilder anbetet, mit denen man einfach auch mehr, die einfach mehr hermachen, die prunkvoller, mächtiger daherkommen. Diese Könige haben auch immer wieder Frauen nicht aus Israel geheiratet, sondern aus Nachbarländern. Und mit diesen Frauen ist dann auch deren Religion nach Israel gekommen. Elia hat nun das Pech, zur Zeit König Ahabs zu leben. Und Ahab hat sich eine Frau gesucht aus einem Nachbarland, Isabel. Und Isabel, die ist ja sehr deutlich, sehr machtbewusst und sie verehrt ihren Gott. Und das will sie nicht nur für sich, sondern das will sie für das ganze Volk. Und so krempelt sie Israel um und es wird ein Tempel gebaut in Israel für den Gott Baal und auch für seine Göttin Aschera. Und diejenigen, die an Gott glauben, werden nach Möglichkeit verfolgt. Die Priester sind getötet worden. Es ist kaum noch einer da, der für den Gott Israels einsteht. Elia ist einer der wenigen und Elia ist schon länger untergetaucht, aber auf einmal steht er im Thronsaal. Er steht im Thronsaal und sagt: Ich sage euch, ihr seid auf dem falschen Weg, ihr verehrt den falschen Gott. Mein Gott wird eine Trockenheit über das Land senden. Eine Trockenheit, es wird kein Regen fallen. Isabel nimmt den nicht ernst, den Elia. Und die sagt: Das kann nicht sein, spürt ihn auf, der Mann muss weg, der wird mir gefährlich. Doch die Jahre gehen ins Land. Und eine große Trockenheit hat sich ausgebreitet. 3 Jahre besteht sie nun schon. Und Ahab, der ja eigentlich an den Gott Israels glauben sollte, der kommt ins Grübeln, ob dieser Elia nicht doch recht gehabt hat und der Gott Israels mächtiger ist als Baal. Baal ist ein Wettergott. Eigentlich müsste das mit dem Wetter funktionieren, wenn man den verehrt. Aber das tut es nun nicht. Ahab kriegt langsam kalte Füße. 3 Jahre ohne Wasser, das wird lebensbedrohlich. Und er weist seinen Palastvorsteher an, neue Wasserquellen zu suchen, grünes Gras irgendwo, damit das Vieh weiter weiden kann. Sie machen sich auf den Weg und treffen Elia. Ahab ist ziemlich sauer, dass Elia sich ihm da in den Weg stellt. Und Elia sagt: Weißt du was, wir fechten das einfach aus, welcher Gott besser ist. Und er weist alle an, das Volk Israels, die Baalspriester, alle auf den Berg Karmel zu kommen, einen großen Berg, und dort sozusagen die beiden Götter gegeneinander antreten zu lassen. Er bereitet vor 2 Speiseopfer, da sieht man diesen Altar, da drüber sind die Fleisch, also der Stier, der zerteilt worden ist. Und normalerweise wird das angezündet. Und Elia sagt: Nee, wir machen das anders. Ihr betet euren Gott an, das sind hier die Baalspriester, ihr betet ihn an. Und dann wird Baal, wenn er mächtig ist, das Speiseopfer ja selbst in Brand stecken können. Sie tanzen den ganzen Tag, die Baalspriester, es passiert nichts. Irgendwann fallen sie erschöpft neben dem Altar nieder. Das ist der deutlich kleinere Altar für den Gott Israels. Elias will es genau wissen, der lässt noch einen Graben ausheben um den Altar und bewässert auch noch das, was er da eigentlich opfern will, um es seinem Gott besonders schwer zu machen. Und dann geschieht das. Es kommt das große Feuer, das Speiseopfer des Gottes Israel geht in Flammen auf. Gott hat das Feuer gesandt. Und für das Volk Israel ist klar, unser Gott ist doch der Mächtigere. Sie üben Rache an den Baalspriestern, die sie ja nun auch lange unterdrückt haben. Keine schöne Sache, da kommen relativ viele Priester um. Und es bewahrheitet sich das, nächstes Bild, was Elia gesagt hat, es regnet endlich. Ahab muss schon sehen, dass er schnell nach Hause kommt, ehe er ganz triefnass ist. Wir hören jetzt das, womit wir uns beschäftigt haben, den zweiten Teil der Geschichte, aber ohne Vorgeschichte ist der nicht zu verstehen, nämlich wie es jetzt weitergeht mit Elia.
Ach so, vielleicht sage ich noch dazu, zu den Abschnitten haben die Konfirmanden Bilder gesucht und auch Überschriften. Und die bringen wir jetzt sozusagen zusammen.
Sehr schön. Nur weg hier.
Ahab erzählte Isabel alles, was Elia getan hatte, auch dass Elia alle Propheten des Baal getötet hatte. Daraufhin schickte Isabel einen Boten zu Elia und drohte ihm, die Götter sollen mir antun, was immer sie wollen, wenn ich deinem Leben nicht ein Ende setze. Morgen um diese Zeit soll es dir ergehen, wie den Propheten, die du getötet hast. Da geriet Elia in große Angst. Er sprang auf und lief um sein Leben. So kam er nach Beersheba, an die Grenze von Juda. Dort ließ er seinen Diener zurück.
Angst vor dem Tod.
Er selbst ging noch einen Tag lang weiter, tiefer in die Wüste hinein. Dann setzte er sich unter einen Ginsterstrauch und wünschte sich den Tod. Es ist genug, sagte er. Herr, nimm mir doch das Leben, denn ich bin nicht besser als meine Vorfahren. Schließlich legte er sich hin und schlief unter dem Ginsterstrauch ein.
Die unerwartete Störung.
Plötzlich berührte ihn ein Engel und forderte ihn auf, steh auf und iss. Als Elia um sich blickte, fand er etwas neben seinem Kopf. Frisches Fladenbrot und einen Krug mit Wasser. Er aß und trank, dann legte er sich wieder schlafen. Doch der Engel des Herrn erschien ein zweites Mal. Wieder berührte er ihn und sprach, steh auf und iss, denn du hast einen weiten Weg vor dir. Da stand Elia auf, aß und trank und ging los. Durch das Essen war er wieder zu Kräften gekommen. 40 Tage und 40 Nächte war er unterwegs, bis er den Horeb, den Berg Gottes, erreichte.
Vierzig Tage und 40 Nächte war Elia unterwegs, bis er den Horeb, den Berg Gottes, erreichte. Dort ging er in eine Höhle, um darin zu übernachten. Doch da kam das Wort des Herrn zu ihm: Was tust du hier, Elia? Elia antwortete: Bis zum Äußersten bin ich für dich gegangen. Alles habe ich für dich getan, für den Herrn, den Gott Zebaoth. Denn die Israeliten haben deinen Bund verlassen, sie haben deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert getötet. Ich allein bin übrig geblieben, doch jetzt wollen sie auch mich umbringen. Da sprach Gott zu ihm, komm heraus, stell dich auf den Berg vor den Herrn. Und wirklich, der Herr ging vorüber. Zuerst kam ein gewaltiger Sturm, der Berge sprengte und Felsen zerbrach. Der zog vor dem Herrn her. Aber der Herr war nicht im Sturm. Nach dem Sturm kam ein Erdbeben. Aber der Herr war nicht im Erdbeben. Nach dem Erdbeben kam ein Feuer. Aber der Herr war nicht im Feuer. Nach dem Feuer kam ein sanftes, feines Flüstern. Als Elia das hörte, bedeckte er das Gesicht mit seinem Mantel. Dann trat er aus der Höhle heraus und stellte sich an ihren Eingang.
Eigentlich ist das ja ein Triumph, dieses Gottesurteil am Karmel, wie das auch heißt. Dieser Gott, der auf einmal Feuer aus der Höhe sendet und dieses Opfer in Brand steckt und damit annimmt. Der Gott des Elia, der Gott Israels, hat sich bewiesen. Aber so lange hat Elia gegen Isabel, gegen diese Königin, gegen das, was da in Israel sich verändert hat, standgehalten, und nun kann er nicht mehr. Er bekommt Angst, und die ist ja nicht unbegründet. Isabel hat ja schon gezeigt, wen sie alles umbringen kann. Er bekommt Angst, er will weg, er will sterben. Die Luft ist raus. Er flüchtet in die Wüste, in die Stille, in die Einsamkeit, in eine lebensfeindliche Welt. Er will nicht mehr. Wir haben in der 7. Klasse vor allen Dingen und auch auf der Freizeit uns mit den Perlen des Glaubens beschäftigt. Und da gibt es eine Wüstenperle. Ich weiß nicht, wer sich erinnern kann, aber an dem ersten Wochenende, wo wir die kennengelernt haben, ist die Elia-Geschichte diese, wo er da flüchtet und dann der Engel kommt. Das ist die Geschichte für die Wüstenperle. Diese Wüstenperle ist in dem Perlenarmband zwischen zwei Perlen der Stille. Und das ja nicht umsonst, denn die Wüste steht für stille Zeiten. Für Zeiten in unserem Leben, in denen wir nicht mehr können oder nicht mehr wollen. Zeiten, in denen wir überfordert sind, ausgelaugt, missverstanden. Zeiten, in denen ich allein bin, allein mit mir und auch manchmal einsam mit mir. Wüstenzeiten sind schwierige Zeiten. Aber ich stoße da an meine Grenzen und muss etwas klären. Wüstenzeiten verändern etwas. Wüstenzeiten können ja mich vor etwas stellen. Ich muss mich anderen Menschen stellen, mit denen ich Schwierigkeiten habe. Ich muss mich vielleicht meinen Träumen stellen, die sich nicht so ja verwirklichen lassen, wie ich mir das gedacht habe, in der Schule, im Beruf, schwierigen Situationen, vielleicht auch einer Krankheit. Was brauche ich zum Leben? Das klärt sich gerade in diesen Zeiten, in denen es nicht rund läuft. Was brauche ich zum Leben? Das sind auch die vergangenen Monate gewesen. Eine Wüstenzeit, eine Zeit, wo wir deutlicher als sonst auf uns selbst gewiesen waren und auch an manche Grenze gestoßen sind mit dem, was wir noch aushalten und was wir brauchen. Im Rückblick gehe ich aus solchen Zeiten meistens gestärkt. Denn es bleibt ja das Gefühl, dass ich die gemeistert habe, dass ich nicht in der Wüste geblieben bin, sondern dass irgendwie ich auch wieder einen Weg herausgefunden habe aus der Wüste, so wie Elia in dem Engel und dann in Gott, der ihn so etwas Wichtiges erleben lässt wie eine Begegnung mit ihm. Wüstenzeiten sagen mir, ich habe etwas klar bekommen für mich, ich habe etwas ausgehalten, ich habe standgehalten. Und ich habe in diesen Zeiten auch von unerwarteter Seite Hilfe, Kraft erlebt von anderen Menschen, von Gott. Wüsten? Wüste Zeiten, das sind Orte der Herausforderung, aber auch Orte der Klärung. Amen. Wir hören Musik. Jemand, der auch schwierige Zeiten ertragen hat und durchgestanden hat, ist Dietrich Bonhoeffer, der ja lange im Gefängnis gesessen hat und getötet wurde für seine Überzeugung. Er hat ein Glaubensbekenntnis geschrieben, verfasst, dass das aufnimmt, dieses Gefühl, dass doch auch in den schwierigen Zeiten Gott bei uns ist. Das wollen wir gemeinsam sprechen, dazu stehen wir auf. Das Glaubensbekenntnis, das Sie am Eingang bekommen haben. Ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann und will. Dafür braucht er Menschen, die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen. Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben will, wie wir brauchen. Aber er gibt sie nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern allein auf ihn verlassen. In solchem Glauben müsste alle Angst vor der Zukunft überwunden sein. Ich glaube, dass Gott kein zeitloses Schicksal ist, sondern dass er auf aufrichtige Gebete und verantwortliche Taten wartet und antwortet. Amen. Folgendes ist abzukündigen. Die heutige Kollekte ist noch einmal für die Weltgebetstag-Projekte bestimmt. Am Freitag haben wir Weltgebetstag hier gefeiert. Eigentlich auch ganz gut. Es kam gerade so hin mit den Plätzen. Und weil es aber kleiner ist, wollten wir doch ganz gerne heute nochmal für diesen Zweck sammeln, für verschiedene Projekte in der Welt, wo vor allen Dingen auch Frauen, aber mit den Frauen eben auch vielen Familien und vielen Kindern geholfen wird, einen guten Weg ins Leben oder einen besseren Weg ins Leben zu finden. Die Kollekte sammeln wir ein, wieder draußen, da wo Kollekte draufsteht, und daneben hängt der Kasten für die Diakonie. Kollekte, das Geld für die Bedürftigen. Wir haben zu danken für die Gaben vom vergangenen Samstag in Höhe von 67,66 Euro. Und erfreulicherweise kamen am Freitag beim Weltgebetstag auch schon 263,64 Euro zusammen. Auf folgende Veranstaltungen weisen wir hin. Am kommenden Samstag ist um 18 Uhr Gottesdienst in Ahrenshorst, den Pastor Pühlmann halten wird, und am Sonntag hier um 10 Uhr auch Pastor Pühlmann. Ich werde am Mittwoch und am Donnerstag kurz im Urlaub sein. Der Wochenspruch für diesen Sonntag und für diese Woche, Okuli: Wer seine Hand an den Flug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 9. Gottes Ruf weist uns den Weg. Am Weg finden wir, was uns stärkt. Kräftigendes Wort, sanfte Nähe, Essen und Trinken verwandeln Dürre und Wüste in Hülle und Fülle. Wir halten an, öffnen das Herz, blicken auf Gott, feiern, was er verspricht. Vergeben ist, was vergangen und misslungen. Klar ist, worauf wir geradewegs zugehen. Gottes Reich, das wir feiern und loben, weil er uns gerufen hat mit seinem Wort an seinen Tisch. Unser Herr Jesus Christus, in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach's und gab's seinen Jüngern und sprach: Nehmet hin und esset, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, solches tut zu meinem Gedächtnis. Desgleich nahm er auch den Kelch nach dem Abendmahl, dankte und gab ihn in den und sprach: Nehmet hin und trinket alle daraus. Dieser Kelch ist das neue Testament in meinem Blut, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Solches tut, so oft ihr es trinket, zu meinem Gedächtnis. Lasst uns beten und dazu aufstehen. Jesus Christus, du bist der Weg, du bist die Wahrheit, du bist das Brot des Lebens. Aus der Stille heraus sprichst du mit uns. Aus dem Nichts heraus wächst du Zuversicht. Stärke uns mit deinen Gaben. Tröste uns mit deiner Gemeinschaft. Leite uns mit deiner Liebe, dass wir an deinem Wort bleiben, deinem Weg folgen, in deinem Ruf Frieden finden. Gemeinsam beten wir, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Kommt, es ist alles bereit. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Ich denke, wir fangen hier vorne an und gehen dann so da hinten durch, nach und nach. Nehmen Sie erstmal Platz, wir haben Zeit. Wir erheben uns zum Fürbittengebet.
Gott, von Zeit zu Zeit brauchen wir es, dass du zu uns kommst. Wir fühlen uns müde und angestrengt in diesen Wochen. Uns fehlen die Freude, die Schule, der Sport. Manche Menschen sind verzweifelt, einsam, haben Angst vor der Zukunft, machen sich Sorgen. Gott, wir bitten dich für die, die keinen Weg sehen. Für vieles können wir danken. Wir haben ein Zuhause, Essen, ein sicheres Land. Da sind gute Freunde und Familie, auf die ich mich verlassen kann. Manchmal entdecke ich etwas Schönes, Neues, was ich früher im Stress übersehen habe. Gott, wir danken dir für das Schöne und Gute in unserem Leben. Um uns leben andere Menschen, die Hilfe brauchen. Sende deinen Engel zu den Geflüchteten, den Kranken und Behinderten, den Einsamen und Überforderten. Lass uns wie Elia auf die leisen Töne und Hilferufe hören und mit Herz, Mund und Hand darauf antworten, denn miteinander ist alles besser als allein.
Und so geht in diesen Tag und die kommende Zeit mit dem Segen des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.
Thank you.